Willkommen auf Bayern 2, wo wir uns diese Woche dem Hip-Hop in vielen Facetten widmen. Und so hören Sie das Gespräch mit Hendrik Bolz aus dem März 2022. Als Rapper Testo ist er Teil des Hip-Hop-Duos Zugezogen Maskulin. Zu Beginn unseres Gesprächs fragte ich ihn sehr direkt: Haben Sie gedient?
Nein.
Ich hab's mir gedacht.
Ich bin drumherum gekommen. Ich war kurz davor, ich hatte schon die Unterlagen zu Hause für die Marine und hab dann aber entschieden, nee, ist mir zu doof, hab keinen Bock, mich anschreien zu lassen und hab dann noch getrickst und bin noch drumherum gekommen.
Zu Gast bei Norbert Jua.
Hendrik Bolz, Rapper und Autor.
Und ist mit mir in Berlin verbunden und hat nicht gedient. Aber vor 7 Jahren waren Sie erstmals auf einem echten Schießstand, habe ich gehört. Wie fühlte sich das an?
Überhaupt nicht gut, ehrlich gesagt. Also ich wurde ja erzogen schon ja in der Nachwendezeit und mit der Erzählung Kriege, Gewalt, Atombomben, böse Männer, das ist jetzt vorbei. Ihr habt jetzt das Glück, im Frieden aufzuwachsen und alle reichen sich die Hände und Waffen und sowas geht gar nicht. Damit spielt man nicht und wer Krieg spielt, der kommt darin um. Und dann war das ja das erste Mal, dass ich so eine Waffe in der Hand hatte und gemerkt habe, ja krass, das ist jetzt hier dieser Druck mit dem Finger, da knallt jetzt und dann ist da auf diesem Papier da ein Loch. Aber im richtigen Krieg, in der Auseinandersetzung, ist dann vielleicht auch ein Mensch tot und ein Leben ausgelöscht und es war eigentlich kein schönes Gefühl.
Haben Sie eigentlich dann stattdessen Zivildienst gemacht?
Ich habe mich ausmustern lassen noch, aber da will ich nicht tiefer ins Detail gehen. Vielleicht werde ich dann jetzt noch irgendwie belangt dafür.
Okay, weder noch. Ist ja auch eine Weile her. Jetzt sind Sie 33. Aber wenn ich mir Ihre Musikvideos angucke, von Zugezogen Maskulin, da sind einige Waffen drin. Da ist Gewalt, da sehe ich Gasmasken. Ist das alles Metaebene? Ironie, Anklage oder auch ein bisschen Erbauung und Starkfinden?
So eine Mischung. Also ich glaube, vor allem ist es natürlich Anklage, Zynismus oder auch irgendwie in dem Song zum Beispiel endlich wieder Krieg. Ja, natürlich hat das eine Ebene, wenn man die erkennt, wo man merkt, na gut, das ist jetzt keine Glorifizierung, sondern ja, Krieg ist natürlich scheiße. Aber was natürlich auch verarbeitet wird in der Musik, sind dann ja doch auch Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit und Jugend gemacht habe, wo Gewalt für mich auch nicht immer nur schrecklich war, sondern ja auch ich auch gemerkt habe, ja, ab und zu hat man vielleicht auch das Gefühl, man muss das jetzt, man hat keine andere Möglichkeit, außer Gewalt anzuwenden. Und ja, ich glaube, da spielt ganz viel eine Rolle in den Songs. Das kann ich jetzt gar nicht so mit einem Satz runterbrechen.
Ja, wir reden noch eine ganze Weile über Ihr neues Buch Nullerjahre, Jugend in blühenden Landschaften. Da geht's viel um Drogen, Gewalt, den Stumpfsinn, der da teilweise herrschte, auch den Machtrausch, den man verspürte, wenn man anderen am Boden hatte. Sie haben es gerade selber gestreift, dieser Song, endlich wieder Krieg. Ich schlaf aus bis 13 Uhr. Hurra, die Schule brennt. Krieg braucht kein Abitur. Würden Sie den heute Abend auf der Bühne spielen?
Nee, ich glaube, aktuell ist das zu akut und dann doch zu nah, also da würde ich mich nicht wohl damit fühlen, ehrlich gesagt. Also damals dachten wir es noch, wie froh man sein kann, dass das in unserer Generation eigentlich weit weg ist.
Ja, ich habe neulich eine Kollegin gelesen von der Zeit, Jahrgang 59, die sagte, es kriecht in ihr wieder hoch, dass die Nachkriegszeit eventuell eine Zwischenkriegszeit ist. Aber das dürfte für ihre Generation fremd sein, der Gedanke, oder?
Ja, es war so beides. Also in dieser Zeit, muss ich sagen, hat mich das eigentlich aufgeregt, so dieses apolitische, so meine Generation, also jetzt auch nicht jeder in meiner Generation, aber schon irgendwie so ein Mainstream, so ja, es juckt mich alles nicht und Politik juckt mich nicht und Konflikte und so weiter, also so eine Sattheit und das eben nicht als großes Glück mehr begreifen, sondern als Selbstverständlichkeit. Das war ja auf dem Album Alles brennt. Das war ja auch schon die Zeit, wo so die sogenannte Flüchtlingskrise sich so ein bisschen angebahnt hat, also wo hier in Berlin am Oranienplatz so ein Lager aufgemacht wurde und so und protestiert wurde. Eigentlich war es ein Aufruf, ja schaut doch mal über die Blase hinaus und über euren Tellerrand und ist das wirklich überall so schön, wie ihr das jetzt hier gerade empfindet.
Weniger schön ist allerdings das, was Ihre Generation wohl massenhaft erlebt hat. Gewalt und auch Rechtsradikalismus, wobei es dann gern und schnell hieß, das gibt's auch im Westen, hört auf mit der Ossi-Nazi-Schublade. Sie sagen aber, da ist leider was dran.
Ja, genau. Ich bin ja im Nachwende-Osten aufgewachsen, in Mecklenburg-Vorpommern, in einem Plattenbauviertel und war in den 90er Jahren, war ich ein kleines Kind. Und in diesem Chaos, wo sich das eine System verabschiedet hat und das andere, dass das Neue noch nicht ganz da ist, wo eine Polizei noch nicht richtig aktiv ist oder noch keine richtige Durchsetzungskraft hat und eben Rechtsradikalismus so ein richtiges Momentum hat und so eine richtige Mode war unter Jugendlichen. Das habe ich als kleines Kind wahrgenommen und auch vieles von dem, was mich da umgeben hat, so internalisiert. Gleichzeitig stimmt es natürlich, im Westen gibt es auch rechtsradikale Phänomene. Also der Westen ist jetzt eben nicht weiß im Sinne von hell Idealdeutschland und da drüben ist so das Dunkeldeutschland, das Hinterwäldlerische, wo alles Böse stattfindet, sondern es ist ein gesamtdeutsches Problem, aber es hat eine besondere Ausprägung im Ostdeutschland. Vor ein paar Jahren gab es ja auch auf Twitter diesen Hashtag Baseballschlägerjahre, wo sich auch Einzelpersonen dann da auch ausgetauscht haben, was sie dann so erlebt haben und somit zum Thema Rechtsradikalismus in der Nachwendezeit.
Ja, da haben sich hunderte Opfer gemeldet.
Genau, und wo man gemerkt hat, hier bricht sich was Bahn und wo die Leute auch geschrieben haben, ey krass, ich da hab immer gedacht, ich war alleine mit dieser Erfahrung und jetzt merke ich, nee, wir sind eigentlich ganz viele. Und ja, den Leuten wurde einfach ganz lange erzählt, ach komm, das stimmt doch nicht und du bist auch ein bisschen empfindlich und naja, komm, mach mal ein bisschen leiser und das ist gut, dass das heute so gut besprochen ist und man im Mainstream auch weiß, nee, also das war schon ein Ding im Nachwende-Osten.
Ja, und vor allem eine Art krude Normalität vor 20 Jahren. Wenn ich mir die Zeile angucke, Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel, Heil Hitler und Schnauze der Jude. Das war die prägende Jugendkultur, das war provokant, die Spitze der Coolness. Und tatsächlich kaum einer oder keiner, der sagte, geht's noch? Was labert ihr für'n Müll?
Nee, also ich glaube, da kommt auch mehreres zusammen. Also einmal, dass anders als im Westen, im Osten eben ja 40 Jahre rote Diktatur sich an den Krieg angeschlossen haben oder an die Zeit davor. Und dass es eben dann nicht das Coolste war oder das Provokanteste, naja Leute, ich bin jetzt noch weiter links nach dem Mauerfall, sondern dass man damit ja auch brechen wollte und gerade auch unter Jugendlichen und jetzt bin ich mal richtig gemein, das alles, was ich vorher nicht sein durfte. Und ich glaube dann auch, dass auch ja die Elterngeneration schon in den 90ern so beschäftigt war, damit jetzt in diesem neuen System klarzukommen, dass sie da auch irgendwie so ein bisschen blind waren. Dann wollte man ja auch auf politischer Ebene verständlicherweise Investoren nicht abschrecken, hat es dann auch irgendwie immer so ein bisschen runtergekocht, auch in der Strafverfolgung und ist so umgelabelt und gesagt, ja, das ist nur ein Streit unter Jugendlichen, das hat jetzt keine politische Dimension. Dann gab es noch die akzeptierende Jugendarbeit von Bundesjugendministerin Angela Merkel damals auch mit vorwärts getrieben, dass man gesagt hat, okay, als Antwort auf die Anschläge in Hoyerswerda und Lichtenhagen, wo es ja eigentlich spätestens offensichtlich hat werden müssen, dass hier ein Problem besteht, hat man dann gesagt, okay, was ist unsere Antwort darauf? Ja, okay, wir müssen diesen Jugendlichen helfen, wir müssen denen Jobs besorgen und so. Und dann sind vielleicht auch rechte Strukturen für sie nicht mehr so verführerisch. Auf verschiedenen Ebenen hat da irgendwie so eine Normalisierung stattgefunden, leider.
Ich höre schon, es gibt viel zu bereden und wir haben auch die Zeit dafür zu differenzieren.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Hendrik Bolz, eine Jugend in blühenden Landschaften.
So der ironische Untertitel zu seinem Buch Nullerjahre. Und Hendrik Bolz ist mit mir verbunden in Berlin, geboren im Sommer 88. Ja, blühte da anno 2000 noch gar nichts in Stralsund?
Doch, in der Innenstadt, da ging es vorwärts, da wurde saniert, da kamen Gelder, dann war ja auch die Ernennung zum Weltkulturerbe, das beschreibe ich ja auch im Buch, also dass es in der Innenstadt schon voranging, Ozeaneum, die neue Brücke und so weiter, aber in dem Plattenbauviertel, wo ich mich halt aufgehalten habe, wo ich eigentlich ja bis zu meinem Wegzug meine Zeit verbracht habe, da war nicht so viel davon zu spüren, da strahlte das nicht unbedingt aus, also es war die Zeit der Massenarbeitslosigkeit, die Zahlen, die immer weiter stiegen, gerade auch eine Jugendarbeitslosigkeit, also der Großteil meiner Freunde war auch arbeitslos, das ist ja auch ein Zustand, jetzt auch nicht unbedingt das Beste im Menschen hervorholt. Und da war es vielleicht ein bisschen zweigeteilt, so die Blüte.
Ich meine, ich habe Ihr Buch gelesen. Es ist ein Buch übers, Zitat, austeilen und auf die Fresse kriegen. Aber gab es denn damals zumindest nicht so ein paar reine, unverdorbene Kinderträume von der Zukunft? Was wird aus mir? Was Schönes?
Als kleines Kind? Ja, definitiv. Ich hatte eigentlich immer auch eine andere Welt vor Augen. Und sei es jetzt in meinen Rolf Zukowski und Benjamin Blümchen Kassetten oder so. Mhm. Ich glaube, das hat mich auch letzten Endes gerettet, in Anführungszeichen, dass ich auch immer noch, abseits von dem, was ich jetzt im Buch erzähle, wo ich ja wirklich so eine brutale Kinder- und Jugendwelt erzähle, ich hatte aber auch immer noch andere Einflüsse von Lehrern oder ja familiär, dass man irgendwie mal einen schönen Urlaub macht und an den Strand geht und auch eben ja von Medien, wo ich gemerkt habe, ja, es gibt noch eine andere Welt, aber zwischenzeitlich ist mir das abhanden gekommen, ist mir das verrutscht, dass ich dachte, ja, das ist aber eine Lüge, das ist ein Märchen. So eine Welt, die Welt meiner Gymnasiallehrer, die so sagen, naja, du musst nicht gewalttätig sein und Hände in die Taschen bis 10 zählen und der Klügere gibt nach. Da hatte ich irgendwann gemerkt, mit der Realität draußen passt das nicht zusammen und das ist eigentlich eine Verarsche. Das hat sich dann später erst dann doch ergeben, dass sich das dann doch so Bahn gebrochen hat, dass ich gemerkt habe, nee, ich will aber diesen Weg, den ich hier beschreite, den ich im Buch beschreibe, den will ich nicht weitergehen. Ich will doch mit meinem Leben vielleicht was anderes anfangen.
Ja, Sie beschreiben es recht eindrücklich, dass Sie auf der Flucht vor den Prügeln sind und irgendwann es auch genießen, auszuteilen und Schwächere unter sich zu haben. Und das Ganze recht drastisch. Es ist schon über den Punkt des Gewinnens hinaus. Also das kommt ja immer wieder am Bordstein. Wenn er unten liegt, nochmal treten, weiter treten, nicht aufhören.
Ja, also das war für mich ein wichtiger Punkt. Also erstmal darzustellen, wie normalisiert Gewalt war. Und wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, 90er Jahre, es ist noch niemand richtig da, der wirklich interveniert, sondern gerade unter Jugendlichen wächst das Gefühl, ja, der Stärkere, der hat recht, der kommt hier damit durch.
Ein bitterer Einschub an der Stelle ist auch, an eingreifende Polizisten kann ich mich nicht erinnern.
Genau. Und ich glaube, die Erfahrung haben ganz viele gemacht und dieses Vakuum wurde dann eben auch in großen Teilen des Ostens von Neonazi-Gruppen einfach gefüllt, die dann so ihre Regeln dann eingeführt haben. Und da, in dieser Zeit war ich kleines Kind, also ich habe das internalisiert, aha, der Stärkere, der Gemeinere, der hat Recht und keiner hilft, keiner interveniert. Wenn man das dann erstmal so erfahren hat oder so sieht, dann bleibt ja eigentlich nur noch die Entscheidung, na, wenn das jetzt hier so ist, dann kann ich mir also überlegen, bin ich Opfer oder bin ich Täter? Und na, dann bin ich vielleicht auch eher Zweiteres, weil es irgendwie komfortabler. Und dann war es mir natürlich auch wichtig, klarzumachen, wie lustvoll das auch dann ist. Also es ist ja so tabuiert, aber ja klar, wenn ich irgendwie dreimal Gewalt erleide, dann fühlt sich das wunderbar an, wenn ich beim vierten Mal derjenige bin, der die Gewalt austeilt, dass das auch Leuten Spaß machen kann, dass das so eine dunkle Verführung hat, aber dass es ja so viel Leid anrichtet nach außen, wie auch nach innen, dass man da irgendwie dann ein Auge drauf haben muss.
Aber spät drauf gekommen. Im Buch dauert es Jahre, bis Sie merken, dass da was gründlich schief läuft. Zum Teil auch, weil Sie mitmachen beim Dauerbenebeln. Das ist gar nicht so lustvoll. Es hat eher was Verzweifeltes. Saufen und immer wieder Feuerzeuggas einatmen. Warum war das so populär?
Ich glaube, das war vor allem so eine Mutprobe. Guck mal, was ich mich traue unter Kinder und Jugendlichen. Das war schon in der Grundschule Thema. Und wo das aber herkam, weiß ich auch nicht.
In der Grundschule? Aber,
ja, das war in der Grundschule schon Thema, ja. Man kann ja so Gas kaufen, mit dem man Feuerzeuge auffüllt. Und das sprüht man in eine Plastiktüte und dann inhaliert man das.
Und was passiert dann im Kopf?
Ja, man hat so einen kurzen Rausch, also wo es so kalt wird und wo man so benebelt ist und dann ist es aber auch schon wieder vorbei, also es ist so super kurz. Aber wenn man Pech hat, dann stirbt man auch einfach oder trägt bleibende Schäden davon. Aber ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, gerade später, so dieses Drogen nehmen, das war nicht lustvoll, sondern es war sich wegmachen, wegballern. Und auch da ich bin ja aufgewachsen auf verschiedenen Ebenen mit, ja, Schwäche darf nicht sein. Gerade in so einer Umwelt, die irgendwie so gefährlich ist und wo man sich nicht schwach zeigen darf, weil sonst ist man dran. Dann auch im Kindergarten schon gelernt, ja, ein Junge, der weint nicht und der hat auch keine Angst. Draußen wurde es auch irgendwie so an mich herangetragen von den älteren Typen in Bomberjacken. Und später im Rap habe ich es genauso wiedergefunden. Also so, Schwäche darf nicht sein, du bist ein Opfer, du bist peinlich, du bist schwul und so weiter. Und naja, und wenn ich das dann so leben will und merke, na, traurig will ich nicht sein und Angst will ich auch nicht haben. Ja, wenn ich 3 Bier trinke, dann bin ich ja dieser Mensch, der ich ja hier sein soll.
Und das so waren jetzt keine Handvoll Desperados, das war ein Phänomen, das ein ganzes Viertel erfasst hat, wo hunderte 14-, 16-Jährige ähnlich tickten.
Die Erwachsenen haben es ja auch vorgemacht. Also ich glaube, gerade so, wenn wir nochmal zurückgehen in so, ja, Nachwendezeit, Hoffnung, die sich nicht eingelöst haben und einfach jetzt auch arbeitslos sein und nichts zu tun haben, da war das, glaube ich, auch für viele dann auch ein Trost, irgendwie da zur Flasche zu greifen. Und ja, das war schon sowas, was irgendwie so über dem Viertel so ein bisschen hing.
Und was Ihnen auch wohl wichtig ist, in dem Buch immer wieder auftaucht, in der anderen Schriftgröße, Einschübe aus der großen Politik, Nachrichten, Gesetze, Hartz IV, Rostock, Lichtenhagen. Warum war Ihnen das als Kontrast zum allzu persönlichen so wichtig?
Weil ich damals das alles nicht wusste. Also für mich war nur wichtig, cool sein und sich irgendwie für, also, Wahlergebnisse oder Arbeitslosenzahlen oder sowas interessieren. Also, naja, wer sich das reinzieht, mit dem stimmt ja was nicht. Also, cool ist der auf jeden Fall nicht. Und deshalb war ich da eigentlich total blind dafür und hab das eigentlich vor wenigen Jahren dann erst begriffen, dass da vorher ein anderer Staat war. Was war denn das eigentlich für ein Staat?
Das heißt, der 33-Jährige ist sich unterm Schreiben klar geworden, was mit dem 13-Jährigen los war.
Schon, ja, total. Also ich habe da viel eigentlich über mich und über die Zeit nochmal lernen können bei der Arbeit.
1:1 der Talk. Und weil wir uns diese Woche auf Bayern 2 dem Hip-Hop annehmen und sich zugleich die deutsche Einheit zum 36. Mal jährt, wiederholen wir das Gespräch mit dem Rapper und Autor Hendrik Bolz. Geboren ist er im August 1988 in Leipzig, aufgewachsen in Stralsund. Und schreibt in seinem Buch Nullerjahre: Siegheilrufe wiegten mich in den Schlaf. Das ist aber reichlich plakativ, oder?
Ja, ist plakativ, muss ich auch zugeben. Die Überschrift, das ist ja von diesem Freitagartikel, die ist nicht von mir. Also ich hatte eigentlich eine andere Überschrift. Ich hatte die Überschrift vor mir, die Sintflut, um auch nochmal zu markieren, wie wenig eigentlich über die DDR in meinem Umfeld gesprochen wurde und wie wenig ich davon eigentlich lange wusste. Es ist, glaube ich, der Internetkultur geschuldet, wo man sagt, lass uns das möglichst knallig machen, damit die Leute draufklicken.
Irgendwo ganz leise von fern, Sieg Heil, wenn überhaupt. Aber Sie haben es gerade selber gesagt, bis 15 waren Sie in diesem Plattenbauviertel Kieper West, wo die Touristen vermutlich niemals hinkommen, in Stralsund und zuvor auf der Rosa-Luxemburg-Grundschule und am Thälmann-Ufer gingen Sie spazieren. Da steht, glaube ich, auch eine Riesenstatue von ihm. All diese Relikte, aber über diese seltsame, verschwundene, abhandengekommene DDR wurde kaum oder nicht gesprochen daheim.
Ja, also ich weiß mittlerweile von Gleichaltrigen, die mir berichten, na, bei ihnen wurde sehr viel darüber gesprochen. Die haben dann einen guten Austausch drüber gehabt mit ihrer Familie. Aber ich habe das Gefühl, das ist eher die Ausnahme. Also bei den meisten, mit denen ich auch spreche, war es so ähnlich wie bei mir. Also das war ein Thema, das hat irgendwie alle genervt. Das ist doch jetzt vorbei. Und auch mich als Kind und Jugendlicher hat das irgendwie genervt. Ich glaube, selbst wenn das mal aufkam, wenn ich mich gewundert habe, warum heißt denn das immer neue Bundesländer und mir das jemand erklärt hat, dass ich das eigentlich langweilig und uncool fand und alles, was damit zu tun hatte, also dass noch irgendwer mit dem Trabi rumfährt oder so. Also bei uns war das so total auch abgewertet unter Kindern und Jugendlichen. So dieses ganze DDR-Thema und alles, was damit einherging. Das ist ja heute bei jungen Menschen im Osten anders. Die ja hängen sich dann wieder eine DDR-Fahne in die Garage und so und versuchen da irgendwie so auf so einen spielerischen Weg irgendwie so eine Auseinandersetzung damit irgendwie so zu finden.
Was waren denn Ihr Vater und Ihre Mutter und was hatten die Wende mit Ihrem Leben gemacht?
Also das würde ich jetzt, also das ist privat, das will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil die auch keine Lust darauf haben, so in der Öffentlichkeit stattzufinden, aber beide haben auf jeden Fall auch damit zu kämpfen gehabt, wie auch die anderen Eltern meiner Freunde, sich in diesem neuen System irgendwie so zurechtzufinden. Und ja, ich habe es ja schon beschrieben.
Haben sie jetzt ihren Frieden mitgemacht?
Ja.
Und sind auch in Stralsund?
Sag ich auch nichts zu.
Okay, aber all das in so einem Postkartenidyll, ich war ja schon mehrfach in Stralsund und na klar, man will nach Rügen weiter und bleibt ein paar Stunden, das ist so schön, wie kann man da so kaputt sein?
Ja, das schließt sich ja gegenseitig nicht aus, dass man auf der einen Seite eben die schönen Seiten hat und als Tourist da wunderbare Urlaube haben kann oder auch als Mensch, der in Stralsund wohnt. Also nicht alle, die dort wohnen und die auch in dieser Zeit dort gewohnt haben, haben das Gleiche erlebt wie ich. Aber eben in diesen Plattenbauvierteln ist dann eben dann nochmal ein anderer Geist gewesen als eben in der Altstadt oder in diesen Einfamilienhaussiedlungen am Wasser. Und auch verschiedene Leute am gleichen Ort machen verschiedene Erfahrungen.
Ja, und ärgern sich vielleicht auch oder neiden manchem etwas. Mittlerweile dürften aber auch einige Plattenbauwohnungen leer stehen, weil ich mir mal die Statistik hergeholt habe. In ihrem Geburtsjahr 88 wohnten 76.000 Menschen in Stralsund. Jetzt 59.000, also minus 17.000. Das ist ja ordentlich.
Ja, voll. Also gerade nach der Wende ist ja im ganzen Osten so gewesen, dass die Leute einfach da massenhaft weggezogen sind und in die großen Städte oder gleich in den Westen rübergezogen sind. Dann das nächste Ding ist ja auch noch der Geburtenknick, also dass nach der Wende sich die Anzahl der geborenen Kinder im ganzen Osten halbiert hat. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass Leute wegziehen, aber es hat auch damit zu tun, dass die Menschen einfach intuitiv gemerkt haben, ja, das ist jetzt keine Zeit für Kinder. Hier geht's gerade irgendwie drunter und drüber, man weiß nicht, wo geht's hin. Ja, das war dann nur das Pech von unter anderem mir, dann eben in dieser Zeit, die eigentlich nichts für Kinder ist, Kind zu sein. Und ja, wer bleibt zurück? Dann eben die Leute, die es sich jetzt vielleicht nicht leisten können. Und was haben aber die noch? Ja, die können sich immer noch sagen, dass sie aber härter sind als die anderen.
Und schon sind wir beim Begriff Baseballschlägerjahre. Ist der von Ihnen?
Nee, der ist von dem Journalisten Christian Bangel, aber das betrifft ja eigentlich noch viel mehr die Generation vor mir, die ungefähr so 10 Jahre älter sind, weil in den 90ern war ich ja ein kleines Kind.
Leider ein sehr bildhafter und eingängiger Begriff, Baseballschlägerjahre. Wann dämmerte Ihnen denn so nicht weiter?
Naja, bei mir war es ja so, dass dann, also gerade rechte Strukturen, das war bei uns eigentlich nicht cool. So, wir sind ja dann so mit MTV aufgewachsen, Eminem, 50 Cent und später dann Agro Berlin. Und was auch mir wichtig war, im Buch darzustellen, dass obwohl wir uns selber nicht als Rechtsextreme gesehen haben, sondern eben, ja, in der Hip-Hop-Kultur, das war ja Multikulti und das haben wir auch positiv gesehen, waren wir aber trotzdem im Vokabular und in den Werten von der Vorgängergeneration geprägt. Also dieser Sozialdarwinismus, ich bin stark, du bist schwach, ja, du bist ein Opfer, du bist schwul und so weiter. Was man ja alles dann aber auch im Gangster-Rap der Nullerjahre wiedergefunden hat. Ja, wann habe ich gemerkt, dass es so nicht mehr mein Weg ist? Also das mit den Drogen und so, das beschreibe ich ja auch im Buch, dass ich da gemerkt habe, ey, irgendwie das führt hier in eine Welt und in eine Sackgasse und es führt irgendwo hin, wo ich nicht hin will. So diese Härte und so weiter, da habe ich nach meinem Wegzug noch lange dran gearbeitet, das irgendwie abzubauen.
Aber Neonazi zu werden, liefen Sie nie Gefahr?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Klar, als kleiner Junge, wo ich irgendwie eine politische Dimension nicht begriffen habe und so weiter. Ja, wenn alle die coolen Typen auf den besten Plätzen auf dem Spielplatz irgendwie eine Glatze haben, eine Bomberjacke und Sprengerstiefel und da auch noch die hübschesten Mädchen im Viertel rumhängen, dann schaut man da schon rüber und denkt sich, na okay, gut, wie sind die so drauf und was kann man sich da vielleicht auch abgucken oder so. Aber ich habe nie jemanden gehasst, weil er anders aussieht oder jemandem Gewalt angetan. Das fand ich eigentlich schon immer doof. So, aber das ist auch vielleicht auch das Glück, dass ich eben 10 Jahre später geboren bin und dann vielleicht auch noch andere Einflüsse haben konnte. Wenn ich 10 Jahre früher geboren wäre, würde ich jetzt nicht sagen, oh, das wäre mir auf gar keinen Fall passiert, dass ich in so eine Neonazi-Gruppe reinrutsche. Ich glaube, sowas sagt man immer so leicht.
Aber Sie haben den Absprung geschafft in die ganz große Stadt. Nach Berlin, Nach dem Abi mit 20 sind sie dorthin, wollten Lehrer werden.
Hab dann Mathe angefangen, weil es da kein NC gab und hab dann recht schnell gemerkt, okay, gut, da hilft's nicht, gut Kopfrechnen zu können. Das ist hier eine andere Dimension, Mathestudium, und da muss man richtig dafür leben und eigentlich ist das nicht meins und hab das dann auch abgebrochen.
Und ab in den Rap-Journalismus. Da haben sie am Rande den Rapper Grimm 104 kennengelernt. Selber Jahrgang, aber aus dem Westen, aus der Gegend von Wilhelmshaven. Und gemeinsam wurde daraus zugezogen maskulin. Genau. Sie nennen sich ja Testo.
Ja.
10 Jahre, 11 Jahre ist das her. Passt das noch? Zugezogen maskulin.
Ja, also erstmal zugezogen maskulin, das ist ja schon mit Augenzwinkern. Also es gab halt vorher die Rap-Gruppen West-Berlin maskulin und Süd-Berlin maskulin. Und dann war es so, naja, was wären wir dann, ne, als jemand sind nach Berlin zugezogen, also zugezogen maskulin. Und gerade da war es auch noch ein Riesenthema, noch mehr als heute, sodass die Zugezogenen ja Berlin versauen würden. Und es gäbe ja kaum noch echte Ur-Berliner und so. Und deshalb war das so auch so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, so eine kleine Spitze. Und Testo, ja, ist ein fürchterlich alberner Künstlername, natürlich angelehnt an Testosteron.
Östrogen wäre auch komisch.
Ja, genau. Und vieles ist eigentlich so, ja, ich war ja noch so drauf und dachte, als Rapper, da muss man auch einen ordentlichen männlichen Künstlernamen haben. Gleichzeitig war ich mir aber auch schon bewusst, dass das jetzt auch irgendwie für Irritation in meinem Umfeld sorgt. Okay, und auch da war schon so ein kleines Augenzwinkern eingebaut. Aber ja, inwiefern passt es noch? Naja, vielleicht in der Auseinandersetzung mit Männlichkeit und so. Und
jetzt gibt's vielleicht erstmal ein paar Bier. Dank GEMA. Wir spielen nämlich einen Song von Ihnen. Wahrscheinlich einer der gefälligeren oder sicher einer. Die anderen sind eine Spur zu heavy, denke ich mal, für Bayern 2. Aber ich hoffe, Sie haben Verständnis für Junge Römer.
Ja, also super Song. Viel
allerdings Spaß damit. Featuring Falco. Allerdings aus dem Nirvana ist er dazu geschaltet sozusagen.
Jetzt
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Hendrik Bolz. Testo ohne Steron.
Naja, obwohl, wer sie auf der Bühne sieht, vor der kochenden, pogenden Menge, da ist schon Steron dabei, oder?
Ja, total. Da wird ja auch viel von dem verhandelt und auch in eine, ja, Bühnenfigur gegossen. Und also das macht mir auch Spaß, auch mit Männlichkeit zu spielen.
Und da braucht's gar keine Drogen, wenn ich sie so hopsen sehe.
Nee. Da ist der Auftritt an sich, reicht dann schon als rauschhafte Erfahrung.
Kritiker bezeichnen das Ganze gern als Agro-Agit-Pop. Passt?
Weiß ich nicht, kann ich jetzt mit dem Begriff, müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, was damit gemeint ist. Also aggressiv, ja, es ist schon.
Agit, eine Botschaft?
Ja, genau, ja. Ich glaube, ja, du passt ganz gut. Also,
die Titel sind ja auch sehr plakativ. Alles brennt oder alle gegen alle. Und wer die Auftritte sich anschaut, ich habe so das Gefühl, das ist nicht nur Pose und Geste, da ist tief drunten irgendwo auch Wut und Hass. Ist da ein Knopf, auf den sie drücken können?
Ja, also Hass würde ich nicht sagen, aber ja, Wut definitiv. Gerade wenn das so Themen sind, die auch wütend machen. Also wir hatten es ja schon eingangs, irgendwie so eine Ignoranz und so ein Wegschauen oder auch Dummheit, irgendwie so rechte Phänomene und was weiß ich. Ja, das sind schon irgendwie so Sachen, die auch wütend machen. Und eine Wut, das ist auch schön, diese Wut dann irgendwie gemeinsam mit dem Publikum irgendwie so rauszulassen.
Vor allem, wenn man auch die Plattentitel anschaut. Das letzte hieß 10 Jahre Abfuck.
Ja, genau.
Seltsamer Kaufanreiz, ne?
Ja, aber ich weiß nicht. Ich denke, erwachsenen Menschen kann man auch zutrauen, dass sie nicht immer nur sich wohlfühlen müssen und dass man ihnen immer so eine liebe, nette Kinderwelt verkauft, sondern man kann ja auch mal sagen, guck mal hier, ja, aber das sind ja auch Probleme, die wir irgendwie angehen müssen und hier tut's vielleicht auch mal weh. Und es ist aber auch gut, dass dir das weh tut, weil dann kommst du auch vielleicht ins Nachdenken und kommst mal irgendwie aus deiner Wohlfühlblase raus und auch da, ja, schaust mal über den Tellerrand. Und nee, ich finde schon, dass Kunst wehtun soll, muss, also kann jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde, dass Kunst wehtun darf und meine Kunst auf jeden Fall.
Und sie sind Chronisten einer bösen Zeit und dann wird es halt mitunter böse und auch hart. Wobei ein Kritiker schrieb, das fand ich ganz interessant, das Duo ist doppelt enttäuscht von der Gesellschaft und von sich. Hat er recht?
Naja, wenn es jetzt um 10 Jahre Abfuck geht, dann ist das ein Hendrik, der eben dann aus dem Stralsunder Plattenbauviertel auszieht, nach Berlin kommt und denkt, ah, okay, gut, hier sind ja irgendwie alle total anders drauf und ist ja echt paradiesisch und Gewalt gar nicht so ein Thema, zumindest in meinem Umfeld, in diesem Studentenumfeld. Irgendwie ist hier so ein Schwung und die Leute haben Bock, was zu machen, man kann was erleben. Und dann geht's los irgendwie mit Sarrazin, dann kommt schon 2015, ja, der Aufstieg der Rechten und gerade auch im Osten, aber ja auch im Westen. Und dann kommt man so ins Grübeln und denkt sich, naja, diese 10 Jahre, die fühlen sich eigentlich an, als würde sich so eine Spirale immer weiter nach unten drehen und darum so der Abfuck und irgendwie Themen, von denen ich dachte, dass sie lange her wären, also so Neonazis oder so, das ist ja ein 90er-Jahre-Thema, plötzlich tauchen so eine Sachen hier wieder auf und irgendwie wird es hier immer blöder. Und ja, man kann ja eigentlich die 12 Jahre Abfuck draus machen, weil dann kommt ja dann auch schon Corona und dann kommt jetzt irgendwie ein Ukraine-Krieg und so. Ja, es
Abfuck ohne Ende.
Ja, also es gibt ja nicht nur den Abfuck, es gibt ja auch noch natürlich auch positive Entwicklungen, jetzt auch persönlich jetzt bei mir, aber auch so gesellschaftlich, dass man anders spricht über Männlichkeit zum Beispiel oder auch, ja, so ein bisschen sanfter miteinander umgeht, über Rassismus anders spricht als noch vor vielen Jahren.
Aber gleichzeitig sagt man dazu, glaube ich.
Ja, und gleichzeitig gibt's aber eben auch noch andere Phänomene.
Aber singen Sie dann noch die Zeile Hauptstadt der Fickerei, Titten aus der Mongolei?
Ja, aber das muss ich ja auch sagen, das ist ja Rollenprosa. Also in diesem Part schlüpfe ich ja eine Rolle von einem jungen Mann, der sich so in seiner eigenen Sexualität verirrt und letztendlich irgendwie auch der Frauenwelt zur Last wird, sage ich es mal so.
In der Kunstnische ist alles erlaubt.
Ja, also ich finde, klar, in der Kunst ist ja auch, dass man eine Rolle beschreibt oder dass man einen Roman oder so auch schreibt aus einer anderen Perspektive als der eigenen, um aber irgendwie auf ein Problem hinzuweisen, finde ich total erlaubt. Also fände ich komisch, wenn man das nicht mehr erlauben würde.
Ihr Megasong, ich habe mir die Videos angeguckt, also was die Abrufzahlen angeht, Plattenbau Ost, 2,5 Millionen Abrufe, und vor allem habe ich mir die Kommentare angeguckt. Auf YouTube stehen ja endlos Kommentare drunter. Und einer schrieb, 16 Jahre Jugend zwischen grauen Blöcken, voller Langeweile, Arbeitsamt und Betäubung. Megasong. Ruft die Erinnerung und Motivation wach, dies nie wieder erleben zu müssen. Und ein anderer drunter, warum treibt mir dieses Lied immer noch Tränen der Erleichterung, genauso wie Tränen der Trauer in die Augen? Ein Meisterwerk. Wenn Sie sowas lesen, denke ich mir, das ist schön und traurig zugleich, wenn die Fans so reagieren.
Ja, total. Und auch, das ist ja auch ein Feedback, was ich zum Buch irgendwie habe, dass Leute sagen, ja, es berührt mich total und das erinnert mich irgendwie an Sachen, die ich selber verdrängt habe. Und ja, es ist natürlich schön, jemanden so zu berühren, und gleichzeitig tut's mir auch leid, aber auch da denke ich so, ja, da muss ich mich eigentlich von abgrenzen, weil das sind auch erwachsene Menschen, aber dass ich die berührt habe, das ist eine super positive Sache.
Hatten Sie im Nachhinein in Kürze Glück?
Ich habe ein totales Glück, muss ich sagen. Also es hat ja bei mir eine gute Wendung genommen. Also ja, es hat ein paar Jahre gedauert, aber es ist ja dann doch noch irgendwie so um die 20 passiert. Und ich habe nicht, bis ich 40 war, noch gedacht, yo, Drogen nehmen und anderen auf den Kopf hauen, das ist irgendwie eine coole Art zu leben.
Ein paar ja, sitzen ich da noch, die so ticken.
Schon, ja, ein paar sitzen noch. Viele haben auch später auch noch eine Wendung vollzogen. Aber ja, ich habe ein großes Glück und bin sehr dankbar dafür.
Zu Gast bei Norbert Jua.
Hendrik Bolz, Rapper und Autor.
Der schrieb das Buch Nullerjahre, sozusagen die XXL-Version seines Songs Plattenbau Ost, über seine Jugend in Stralsund. Ja, gab's aus Keeper West schon Kommentare à la, das ist schon auch Nestbeschmutzung?
Nö, gar nicht. Hatte ich auch mal zwischendurch gedacht, ob sowas wohl kommt oder dass jemand das irgendwie doof findet. Aber im Gegenteil, also mir schlägt nur eine Wärme entgegen und ein, ja, so habe ich es auch wahrgenommen. Danke, dass du es aufschreibst.
Ja, gegen Ende des Buchs treffen sich ja die ganzen alten Gefährten nochmal und ballern kräftig was weg. Aber so ein Leben weiterzuführen hat auch was Gruseliges.
Ja, total. Für mich ist es nichts mehr. Und ja, es gibt schon auch noch den einen oder anderen, wo es jetzt auch vielleicht dann auch nach meinem Wegzug nicht die positive Wendung noch genommen hat, sondern der irgendwie den Weg noch weitergegangen ist.
Sie sind jetzt 33, Teil des Duos Zugezogen Maskulin und gelten als Erben von Tonsteine Scherben. Kennen Sie die überhaupt noch?
Ich kenne die, weil ich mir dann hier irgendwann in Berlin damit in Berührung gekommen bin und mir ein bisschen was angehört habe. Aber in meiner Kindheit und Jugend gab sowas ja gar nicht. Tonsteine Scherben, Tokotronic und so weiter. Da gab es ja eigentlich nur die Onkels. Das hat eigentlich jeder gehört oder jeder gekannt.
Die Bösen.
Und dann, genau, die bösen Onkels. Und dann gab es vielleicht noch Toten Hosen und Ärzte. Aber ja, so Schlaubi-Musik, das wurde bei mir nicht konsumiert.
Wann haben Sie dann die Zeile "Macht kaputt, was euch kaputt macht"? Zum ersten Mal gehört?
Boah, also vielleicht irgendwie dann, wo ich hier an der Freien Universität war. Da gab es, glaube ich, in der Zeit auch so einen Studentenstreik. Und ja, ich bin mir sicher, da wurde das auch irgendwo mal gespielt. Das muss so die Zeit gewesen sein.
Also, Erben wider Willen oder mit keiner gründlichen Vorahnung sozusagen.
Ja, genau.
Sie haben im Sommer 2017 ein Lied geschaffen mit der Zeile: Was für eine Zeit. Ohne Seuchen, ohne Krieg, 100 Jahre Langeweile dank moderner Medizin, ohne Staat und Kollektiv, wie schlägt man da die Zeit tot? Was denken Sie gerade drüber?
Ja, es war eine schöne Zeit vielleicht auch, ohne Seuchen und ohne Krieg. auch da ist ja jetzt auch, da sind mehrere Ebenen. Der Song geht ja noch weiter und mündet ja eigentlich so darin, dass eben auch da nicht alles schön war. Muss ich auch das, was ich eben gesagt habe, so ein bisschen zurücknehmen, sondern dass ja da einfach ja die Heime für Geflüchtete irgendwie angegriffen wurden unter anderem und Terrorismus ja auch in Europa passiert ist und solche Sachen eben auch passiert sind und es eben nicht nur alles Shopping und Langeweile war. Aber gerade die beiden Fakten sind natürlich schrecklich und furchtbar, dass es eben eine Seuche gibt und gab und ja, jetzt aktuell auch den Krieg.
Und verschlägt es einem da die Sprache oder ist man gleich am nächsten noch wütenderen Song?
Nee, ich muss sagen, aktuell ist mir die Sprache verschlagen. Da merke ich, okay, über das, was hier jetzt gerade passiert, da muss ich nochmal ein bisschen länger drüber nachdenken. Und
das bedrückt auch den harten Rapper.
Ja, absolut, total. Also, und ich bin ja gar nicht,
ich bin gar nicht so hart.
Ich bin doch ein ganz, ganz sensibler junger Mann. Genau, ab und zu tue ich mal so. Aber nee, es ist einfach furchtbar. Und das fände ich jetzt total dämlich, wenn ich jetzt morgen mit einem Ukraine-Kriegssong um die Ecke kommen würde.
Dann kann ich mir fast die Frage sparen nach Ihrem Einblick in die Gefühlslage. Sie sind ein junger Mann, ja. Schaut ihr dann wirklich freudig nach vorn in die nächsten Jahrzehnte?
Ja, ich hoffe, dass man das jetzt hier irgendwie wieder regelt, auch in der Ukraine, dass man da irgendwie das irgendwie beilegen kann und ja, weiß ich nicht, auch mit Putin da irgendwie eine gute, irgendwie einen Umgang findet.
Das hoffen wir alle.
Genau, und dann hoffe ich, dass auch die nächsten Jahrzehnte positiv werden, weil in anderen Aspekten, ja, gerade auch zum Beispiel so Thema Ost-West-Dialog und so, da denke ich mir schon, ja, da sind wir schon viel weiter als noch in der Zeit, die ich im Buch beschreibe. Da nehme ich gerade von Westdeutschen ja auch eine offene Neugier wahr und von Ostdeutschen irgendwie auch die Bereitschaft zu sprechen. Und ja, es ist auch nicht alles schlecht und hoffentlich wird das Schlechte nicht alles überschatten in der Zukunft.
Und ich schwenke auch gerne nochmal vom Politischen ins Private. Sehe ich da weit am Horizont auch ein Reihen-Eckhaus?
Ja, vielleicht.
Was?
Eine riesengroße Villa, fast ein Schloss ist es schon.
Ja, Ironie.
Dass ich dann da wie so ein Gespenst bewohnen werde und ganz viele Bücher noch schreibe. Ja, aber so Thema Reihenhaus oder so, ja, ich spüre in mir schon auch eine Neigung zur Bürgerlichkeit, das ist mir nicht fremd.
Ab dann wird es schwierig auf der Bühne mit dem Herumwüten. Obwohl, man kann danach auch wieder ins Reihenhaus.
Genau, und vielleicht auch durch diesen Kontrast, vielleicht ist es eigentlich ein gutes Zusammenspiel, dass man da das so rauslassen kann und dann wieder in seine Ruhe zurückkehrt.
Ich glaube, in Ihnen schlummert einiges. Bleiben Sie, wie Sie sind.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die netten Worte und vielen Dank für das nette Interview.
Ich bedanke mich nach Berlin-Schöneberg im Westen übrigens. Sind Sie nicht im hippen Osten?
Nee, ich bin im Westen gelandet. Das markiert ja auch schon diese Bürgerlichwerdung. Schöneberg, und dann ist noch ein kleiner Schritt bis nach Zehlendorf.
Sagt Hendrik Bolz, Rapper und Autor des Buches Nullerjahre, in dem er seine Kindheit und Jugend in Ostdeutschland kurz nach der Wende beschreibt. Ein Gespräch aus dem März 2022. Das wir gern wiederholt haben, an diesem Wochenende, an dem sich die deutsche Einheit zum 36. Mal jährt. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Ihr Norbert Joa.